88 SR1 Fragen an den Autor.
SR1. Heute Ulrich Wickert zu seinem Buch Der Ehrliche ist der Dumme über den Verlust der Werte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Früher sagte man ganz einfach, das tut man nicht. Und weil dann oft keine vernünftige Begründung gegeben wurde, waren die Verbote wenig glaubwürdig. Heute gilt dagegen anything goes, das heißt, alles ist möglich, alles ist machbar, käuflich. Versicherungsbetrug ist zum Volkssport geworden, ebenso wie Steuerhinterziehung. Und wer hält sich noch an Verkehrsregeln oder einfach zivilisierte Umgangsformen? Gibt es also einen allgemeinen Sittenverfall zu beklagen? Und wenn ja, warum? Ist es das schlechte Vorbild von Politikern, die gleichzeitig für Sozialabbau und Diätenerhöhung stimmen? Sind es die Journalisten, die über alles im gleichen reißerischen Stil berichten und jeden Voyeurismus bedienen? Ist es der Zerfall der Gemeinschaft in Konsumentengruppen oder das Versagen des Erziehungssystems von den Eltern bis zur Hochschule? Unseren heutigen Gesprächspartner Ulrich Wickert werden Sie alle als Tagesthemenmoderator kennen. Hier in Fragen an den Autor stellt er bereits zwei Bücher vor: Frankreich, die wunderbare Illusion, außerdem Und Gott schuf Paris. Heute sprechen wir mit Ulrich Wickert zu seinem Buch Der Ehrliche ist der Dumme über den Verlust der Werte. Dieses Buch ist bei Hoffmann und Campe erschienen und kostet 38 Mark. Mit dem Autor spricht jetzt Heinrich Kallfuß.
Ja, gibt es einen allgemeinen Sittenverfall, hat Jürgen Albers eben gefragt. Und wenn das Schlagwort vom Werteverlust einen Sinn haben soll, welche Werte sind nun eigentlich gemeint? Es ist verwunderlich, wenn jeder zunächst an sich selbst denkt, auf seinen eigenen Vorteil schaut. Ja, und wenn sich Ehrlichkeit tatsächlich nicht mehr auszahlt, Herr Wickert, woran mag das denn wohl liegen?
Herr Kallfuß, das ist etwas, was eigentlich in dem Titel versteckt ist. Der Ehrliche ist der Dumme ist ja ironisch gemeint. Das ist der Blick dessen, der glaubt, dass man dumm ist, wenn man ehrlich ist, weil man dann weniger verdient, weniger weit kommt, etc., etc. Mhm. Das heißt, das Problem ist auf der einen Seite der Materialismus, wobei dies jetzt bitte keine kommunistische Kritik ist, und der Individualismus, das heißt das Vereinzelnen. Und sicherlich hat das eine mit dem anderen zu tun.
Die Tagesthemen, Herr Wickert, die Sie seit 1991 moderieren, vermitteln ein vorwiegend negatives Bild der Welt. Und daran ändert auch Ihre meist feingeschliffene Moderation nichts. Eine mit ironischen Zwischentönen beschriebene Korruption bleibt natürlich eine Korruption. Hat das Fernsehen, haben die Medien, wozu auch Rundfunk und Presse gehören, auch Ihren Beitrag geleistet zu diesem Werteverlust?
Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass das der Fall ist. Denn in den letzten Jahren sind alle Medien eigentlich in einen Rausch gekommen, in einem Rausch des sich Ausweitens, des Mehrmachens. Viele Verlage haben immer neue Objekte gegründet. Der Konkurrenzkampf ist größer geworden. Und insbesondere die Einführung der kommerziellen Fernsehmedien hat dazu geführt, dass sozusagen die gesamte Medienwelt nur noch danach trachtet, Geld zu machen. Das geht bis in den Informationsbereich hinein. Natürlich sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten von ihrer Konzeption anders gedacht, aber in einem Wettbewerbssystem ist es natürlich auch so, dass öffentlich-rechtliche Anstalten dann Fehler machen, wenn sie glauben, in diesem Wettbewerb mitmachen zu müssen.
Nun sind Sie ein hervorragender Kenner Frankreichs, Herr Wickert. Und heute, haben wir es gerade in Nachrichten gehört, und jeder weiß es eigentlich schon, finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Und wird oft kritisiert, auch jetzt wieder wurde kritisiert, aus aktuellem Anlass. Es kommt eigentlich viel mehr als auf die Argumente der drei Kandidaten, die es ja im Wesentlichen geht, auf die Art der Darstellung dieser Argumente im Fernsehen an. Gibt es so etwas wie eine Fernsehdemokratie?
Ich glaube, dass das Fernsehen nicht alles bestimmt in der Demokratie, aber einen sehr großen Einfluss hat über das, was vermittelt wird. Nicht über die Inhalte selbst, sondern wie sie vermittelt werden. Und die Amerikaner haben das sehr genau schon vor Jahren studiert, weil dort die Wirkung des Fernsehens sehr viel größer ist als bei uns. Und jeder Politiker, der eine Rede hält, hat sozusagen einen Catch-Satz, der ganz kurz ist, aber klar ist und den sie dann vorher auch schon den Fernsehreportern mitteilen. Der wird dann rausgeschnitten. Dies ist der Satz, der über die Medien kommt. Mhm. In Frankreich haben die Fernsehanstalten sicherlich einen großen Einfluss, wobei das Problem ist, dass dort die Politik wiederum auf das Fernsehen einen noch größeren Einfluss hat, als das bei uns der Fall ist. Und dadurch sicherlich auch Verschiebungen stattfinden. Ich glaube, dass in der Politik das Fernsehen weniger wichtig ist, obwohl die Politiker das glauben, als insgemein in der Frage, wie wird berichtet, was für Sendungen kommen an. Denn es geht ja gar nicht nur um die politische Berichterstattung, sondern es geht um die Unterhaltung.
Auch um Sensationen natürlich.
Um Sensationen. Und das, was mich eigentlich am meisten beunruhigt, ist, dass Gewalt, Hass und Rache, also die niederen Instinkte, zu Motti von Sendungen werden. Mhm. Hass-TV, Pöbel-TV, Rache-TV. Das sind ja alles Sendungen, die geplant sind oder die es gibt. Das heißt, man versucht, das Niedere im Menschen zu benutzen, um in einem Fernsehen eine Sendung zu machen. Und das ist das Gefährliche, denn natürlich sind es gerade die niederen Instinkte, die durch Tugenden, durch Werte in einer Ethik gebremst werden sollten im Verhalten des Menschen. Und wenn die Schamschwelle gesenkt wird, Scham bitte nicht zu verstehen in dem falschen altertümlichen Sinne von, ach Gott, man muss sich schämen, sondern im gesellschaftspolitischen Sinne. Wenn man also über alles redet, was auch ins Private gehört und das auch noch ausposaunt und dafür Geld bekommt, dann wird es sehr gefährlich und das liegt an diesem Einfluss. Wissen Sie, es ist ja viel schlimmer in Amerika als bei uns. Das ist keine Entschuldigung für uns.
Noch vielleicht, noch.
Ja, Herr Kalbfuß, wir imitieren ja meistens, was da drüben ist. In Amerika gab es im letzten Jahr schon den Antrag, eine Exekution, das heißt den Vollzug einer Todesstrafe live zu übertragen. Mhm. Ist absurd sowas. Wurde damals abgelehnt. Es wurde natürlich damit begründet, ja, man musste es machen, damit es abschreckende Wirkung hat und hinterher hätte man darüber diskutiert. Es ging nur um Einschaltquote, Werbung platzieren, Geld machen. Es gibt in Amerika eine Sendung, in der in einem basketballgroßen Feld zwei Parteien zusammengeschlossen werden und das sind zwei Banden von Straßenkämpfern und die Bande hat gewonnen, von denen zum Schluss einer noch nach ärztlichem Attest steht. Da sagt der Verantwortliche dieses Senders, gut, das ist Pay-TV, man muss dafür zahlen, um es zu sehen, aber es ist auch nicht viel besser. Da sagt der Verantwortliche, es ist Gott sei Dank noch keiner dabei gestorben. Das will ich auch nicht, obwohl es gut für die Einschaltquote wäre. Mhm. Stellen Sie sich das mal vor, so weit sind wir. Das hat natürlich, wenn Sie sagen, mit dem Verfall zu tun.
Da wird immer gesagt, die Leute wollen sowas sehen, der Markt verlangt das eigentlich. Gut,
wir haben, ja, aber Herr Kalbfuß, gerade das ist es, wo ich sage, Verantwortung bedeutet nicht alles zu tun, was die Leute sehen wollen. Wenn sie auf der Autobahn einen Unfall haben, was passiert? Alle Leute bleiben erstmal stehen und gucken. Meistens ist auf der Gegenfahrbahn dann der Stau, weil alle gucken müssen. Man muss ja aber jetzt nicht all dieses auch zeigen.
Nun hat der Saarländische Rundfunk vor 2 Wochen, glaube ich, war es gewesen, ein Fernsehspiel gebracht, das alle angeblich live, es war nicht live natürlich, wie man hinterher auch sagte, da ging es darum, dass ein Moderator, gespielt von Burkhard Dries, von einem aufgebrachten Befragten während dieser Sendung ermordet wird. Man kann sich über die Qualität, die künstlerische Qualität natürlich streiten, das kann man immer bei solchen Anlässen. Aber das Erstaunliche war, am nächsten Tag stellte sich heraus, eine unglaubliche Publikumsreaktion. Die Leute wollten wissen, ist er nun wirklich umgebracht worden, lebt er noch, wie geht's ihm denn eigentlich und so. Das spricht er einerseits für die realistische Darstellung, andererseits auch für die, ich sage mal ganz vermessen und arrogant, für die Schlichtheit mancher Zuschauer, die nicht erkannt haben, hier ist eigentlich eine Persiflage dargeboten worden. So könnte es im Fernsehen mal zugehen.
Es geht ja fast so zu, also bis zum Mord ist es da noch nicht gekommen, aber es wird ja schon der Mord oder der Tod der Leute vielleicht nicht live gezeigt, aber fast direkt. Wissen Sie, es ist selbst im deutschen Fernsehen bei Sat.1 einmal ein Bericht gelaufen, der von einem französischen Kamerateam gedreht worden ist und da sah man, sollte eine Reportage sein über einen 16-jährigen Jungen in Sarajevo, ein Tag in dessen Leben, zufällig sein letzter Tag. Und dieser Junge wird gefilmt und dann geht er zu einem Unterstand und soll so Kurier sein zwischen den Soldaten. Dann trifft ihn eine Kugel, die Kamera bleibt auf ihn und der stirbt und die Kamera bleibt auf ihn und die bleibt auf ihn, bis er tot ist. Und dies wird alles gezeigt. Dies ist meines Erachtens ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Zweimal gegen die Würde dieses sterbenden Jungen, gegen die Würde des Zuschauers aber auch. Denn der kann er nicht ausschalten, weil er nicht weiß, was kommt.
Aber da sprechen wir doch mal ohne Arroganz von den positiven Wirkungen, die auch durchs Fernsehen erreicht werden können. Sie erzählen ja in Ihrem Buch davon. Zum Beispiel, als die Tagesthemen eine in Bosnien tätige deutsche Ärztin gezeigt haben, zur Frau des Jahres 1993 ernannt.
Monika Hauser.
Monika Hauser, da liefen über 800.000 Mark an Spenden für sie ein. Das ist doch eine tolle Sache. Oder ich denke an viele andere Anlässe, wo Katastrophen der Welt passieren. Es genügt eigentlich ein Appell durchs Fernsehen, dass man an die und die Konten meistens der großen Wohlfahrtsverbände spenden soll und das Ganze funktioniert.
Das ist richtig. Sie haben diesen Fall von Monika Hauser gezeigt, eine ganz mutige Frau. Wir haben vor wenigen Wochen einen Bericht gehabt unseres Korrespondenten aus Sarajevo. Das ging um 12 Kinder, die da in einem Krankenhaus sind und die nicht operiert werden und nicht geheilt werden können, weil sie nicht ausgeflogen werden. Geld fehlt. Und diese 12 Kinder wären gestorben. Wir haben dieses gezeigt und es sind am Abend selbst so viele Anrufe gekommen, dass wir 3 Tage später nochmal einen Bericht gemacht haben und dann eine Kontonummer angegeben haben. Mhm. Es sind 1,5 Millionen Mark zusammengekommen. Die Kinder sind ausgeflogen worden, haben sich Kliniken bereit erklärt. Leute haben angerufen, wir nehmen die Mütter auf, wenn die mit den Kindern kommen. So. Es ist unglaublich. Das zeigt ja, dass die Leute bereit sind zu Solidarität oder Brüderlichkeit, wenn sie die richtig eingesetzt sehen.
Der Ehrliche ist der Dumme. Gibt es dort Unterschiede in der deutschen Gesellschaft zur französischen Gesellschaft? Ulrich Wickert ist ja ein großer Kenner beider Gesellschaftsformen.
Ich glaube, dass es in allen westlichen Industrienationen die gleichen Entwicklungen gibt. Ob in Amerika, ob in Frankreich oder bei uns. Die Amerikaner haben das sogar vor uns erkannt und die Diskussion über die Frage, wie eine Gesellschaft eigentlich funktioniert, die Frage der Werte, die Frage der Ethik, ist dort schon sehr viel weiter als bei uns. Dort gibt es sehr viel mehr Literatur und, was ich auch sehr lustig fand, dort erschien ein Artikel über das Buch »Der Ehrliche ist der Dumme« und die Amerikaner sagten, endlich wird das Thema auch in Deutschland diskutiert.
Ja. Ich glaube, es gibt so Hinweise, dass die Wähler oft von den Politikern unterschätzt werden. Und Sie zitieren in Ihrem Buch eine Umfrage der Wochenzeitung Die Zeit aus dem Jahr 1994. Und da kam heraus, die Bürger wären durchaus bereit, mit großen und zum Teil erdrückenden Mehrheiten Opfer zu bringen, wenn sie denn nur klargemacht bekommen, wofür diese Opfer eigentlich verwendet werden sollen. Und 72% zeigten sich nach dieser Umfrage bereit, auf einen Teil ihres Lohns zu verzichten. 86% wollten sogar noch samstags arbeiten, wenn das Ganze eben einen Sinn hat, der ihnen auch erklärt wird. Ist das nicht ein Zeichen, dass also Werte vorhanden sind, auch ein Wertbewusstsein vorhanden ist, nur oft von Politikern unterschätzt wird?
Herr Kalbfuß, ich glaube, das ist eines der ganz wesentlichen Probleme, vor denen wir liegen. Das merke ich auch, wenn ich zu diesem Thema Diskussionen habe. Die Leute haben ein Wertbewusstsein. Sie wissen nur nicht mehr, wie es funktioniert und sie wissen nicht mehr, wie sie selber sich verhalten sollen. Man nennt das ja die berühmte Sinnkrise. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, den Kennedy in seiner Antrittsrede 1960 gesagt hat. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Es gibt erstaunlich wenige, die das bei uns wollen, da gibt es auch eine Umfrage dazu. Gleichzeitig sind sie bereit, Opfer zu bringen. Also da liegt ein Widerspruch. Wo liegt der Widerspruch? Der Widerspruch liegt darin, dass man nicht mehr dem vertraut, was man dem Staat nennt. Man hat den Eindruck, der Staat schwebt über einem, der hat sich verselbstständigt. Das ist der Ausfluss des Handelns einiger, ich will mal sagen, schlechter, egoistischer Politiker. Es gibt sehr viel mehr gute Politiker, engagierte, moralisch engagierte Politiker, bloß von denen hört man weniger in der Öffentlichkeit, sondern man hört von den Skandalen. Wir haben das Beispiel der Spendenbereitschaft gebracht. Wir sehen in vielen Dingen, wo Leute verzichten und bereit sind zu verzichten, denn Deutschland ist eine der reichsten Nationen Deutschlands. Die Leute wissen
der Welt.
Der Welt, ja. Sorry. Das Problem ist, dass die Leute irgendwie Richtlinien wieder brauchen und wissen, die anderen halten sich daran. Das Problem von Ethik ist ja, dass alle sich zu gleichem Verhalten entschließen. In Freiheit beschließen, wir wollen uns so und so verhalten. Wenn wir dies aber beschlossen haben, dann sind wir auch verpflichtet, uns daran zu halten. Und diese Verpflichtung verspüren die Leute nicht mehr.
Ist Politik gefährlich? Denn die Welt ist auf einem Negativtrip, wie es der Autor ja schon zu Beginn gesagt hat. Positive Meldungen fehlen. Sind die politischen Entscheidungen nicht allesamt falsch, weil die Entscheider auf der Ochsentour durch die Parteien den Blick für die Wirklichkeit verlieren? Und die sogenannten Durchführungsverordnungen drehen dann das Gesetzeswerk, den Gesetzeszweck, dann oft noch total um. Ist das nicht ein totaler Werteverlust?
Politik ist nicht gefährlich, sondern Politik ist einfach notwendig. Es gibt Ausführungen, die sind negativ, es gibt Ausführungen, die sind positiv. Man muss alles im Einzelfall mal analysieren. Gehen wir mal von der deutschen Situation aus. Da bin ich der Meinung, dass tatsächlich in unserem System einiges nicht stimmt, dass die Parteien einen viel zu großen Einfluss haben und dass in den Parteien es häufig nur noch darum geht, die Macht zu erhalten und nicht Inhalte umzusetzen. Das ist das ganz große Problem. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fällen, die bekannt sind. Panorama hat einen Bericht darüber gebracht, dass CDU, SPD und FDP auf lokalem Gebiete in Niedersachsen bis in das Jahr 2000 hinaus alle Wahlposten verteilt hatten untereinander. Da fragt man sich, brauche ich überhaupt noch Wahlen?
Ja.
Es gibt sehr vielen Politikern, die eben von der Schulbank über die Universität direkt in die Politik kommen, gar nicht mehr so sehr darum, ideell etwas umzusetzen. Es gibt welche, aber es gibt viele, die es nicht mehr sind, sondern die sehen das nur noch als Beruf an. Und wenn ich etwas als Beruf ansehe, dann gucke ich, wie komme ich eine Gehaltsstufe weiter? Das heißt, wie bekomme ich noch ein Pöstchen dazu? Wie werde ich dort was? Wie werde ich dort was? Und in dem Moment, in dem ich eine vielleicht sogar unbequeme These als Politiker vertrete, mache ich mir Feinde. Automatisch. Denn es gibt immer Leute, die gegen meine These sind. Wenn ich mir Feinde mache, dann habe ich aber Schwierigkeiten, ein Stück weiterzukommen. Also muss ich darüber abwägen, will ich jetzt meine These vertreten, weil ich von der überzeugt bin, aus Vernunft, das ist ja so, das muss gemacht werden, weil es dann in der Gesellschaft besser geht. Oder aber, sage ich, verwässere ich die ein bisschen, weil da gibt es einen Lobbyverein, der unterstützt mich ja auch und von dem kriege ich dann kein Geld mehr für die Wahlunterstützung oder was auch immer. Also verwässere ich ein bisschen und plötzlich bin ich da, dass ich nur noch danach entscheide, wie ist es gut für mich, für meinen Bezirk, für meine Partei und nicht mehr, was ist gut für die Gesellschaft.
Mein Wohl vor Gemeinwohl.
So ist es, ja.
Was meint der Autor dazu, wenn ich behaupte, wer nicht lügen kann, muss mehr leiden?
Kühne These.
Naja, wissen Sie, es fängt doch damit an, wenn ich komme zu spät bei der Arbeit und jetzt sage ich die Wahrheit, ich habe verschlafen oder lüge ich, sage ich, war im Stau. Also bei Kant, der sich ja doch sehr mit der Frage der Ethik befasst hat, der ist wenigstens so menschlich, dass er sagt, die Notlüge ist immer noch erlaubt. Wenn es aber weitergeht, also wenn es an die grundsätzlichen Dinge geht, dann bin ich der Meinung, dass natürlich die Ehrlichkeit häufig dazu führt, dass man ertragen muss, dass der andere einen in Frage stellt. Aber ich glaube, dass langfristig der Ehrliche siegt, für sich selber nämlich siegt. Weil er merkt, er kann mit sich besser leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, dass manchmal ist es ganz schwierig, etwas zu tun, weil man weiß, es gibt ganz viele Schwierigkeiten, es zu sagen. Und die kommen. Aber wenn man durch ist, ist man gestärkt.
Mhm. Herr Wickert, nun bisher bewegen wir uns noch auf der Ebene so vieler, sehr volkstümlich gewordener Anklagen, wenn es um Werteverlust geht. Wir haben vom Fernsehen gesprochen, da ist eine Menge dran. Wir haben von der Politik gesprochen, ist natürlich auch eine ganze Menge dran. Und da kann man noch eine ganze Reihe von anderen Instanzen finden. Und ich denke, es wäre so wichtig bei diesem ganz wesentlichen Thema, das eigentlich alle berührt, uns alle berührt, auch mal bei sich selber nachzugucken, wie weit habe ich persönlich noch Ideale, die man als Ideale zu Recht bezeichnen kann, wie weit bin ich selbst zu einem praktischen Materialismus oder Pragmatismus, wie immer man es nennen möchte, verfallen. Man kann auch die Schule anklagen natürlich. Ja. Und die Schule wiederum schiebt das auf die Eltern, das Elternhaus, das seine Pflichten nicht erfüllt und nicht mehr Disziplin und Ordnung und Gemeinsinn fördern kann und so weiter und so fort. Wir können es doch nicht erschöpfen, in lauter Anklagen immer den schwarzen Peter dem anderen in die Tasche zu schieben.
Wir müssen bei uns anfangen, das ist gar keine Frage. Ich sage Ihnen, eine Gesellschaft besteht ja aus Individuen, die einen Gesellschaftsvertrag beschlossen haben, indem sie sagen, wir wollen folgende Regeln aufstellen und so verhalten. Diese Regeln, das sind Werte, nach denen wir uns richten, sind Ideale oder im altertümlichen Wort Tugenden, die sozusagen das Maß des Verhaltens beschreiben. So, das sind alles theoretische Dinge. Die Frage ist ja, wie kommt das zu mir? Es kommt zu mir durch Einsicht, durch die Vernunft, dass ich einsehe, dass man sich in einer Gesellschaft so und so verhalten muss. Und ich muss es vermitteln den jungen Leuten. So, den Kindern muss ich es vermitteln. Wie funktioniert das? Das funktionierte früher sehr stark über die Kirche, dann aber über den Glauben und nicht über die Vernunft. Es funktioniert über die Familien. Aber wie sind heute Kinder in Familien? Wie werden sie erzogen? In sehr vielen Fällen werden sie hauptsächlich vom Fernsehen geparkt, wenn die Mutter mal Zeit haben will. Das Schulsystem achtet auch auf diese Dinge nicht mehr so stark, wie es früher geachtet hat. Das liegt daran, dass man in den letzten 20 Jahren unglaublich viel auch sich Gedanken gemacht hat, wie kann man eine bessere Schule haben, wie kann man sozial besser integrieren und so weiter und so fort, ohne aber darauf zu achten, was ist eigentlich für die Bildung eines Menschen wichtig. Ich meine jetzt nicht Mathematik, sondern wie wird eine Persönlichkeit gebildet? Und das ist, glaube ich, eines der elementaren Dinge, die mit den Werten zu tun haben.
Inwieweit kann Konsumzwang dazu beitragen, dass nationale Werte, christliche Werte, Familienwerte zu kurz kommen?
Ob man das so eng fassen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass der Rausch, der Konsumrausch dazu führt, dass die Leute sehr abgelenkt werden. In meinem Buch mache ich einen Vorschlag, dass ich sage, man könnte doch an den Schulen eine Schuluniform wieder einführen. Jetzt lachen Sie bitte nicht, damit ist nicht gemeint, dass jeder Erstklässler einen Streifen hat und dann der nächste zwei oder drei Streifen und dann einer hat ein paar Sterne da oben. Nein.
Ich hatte noch Schülermütze zu tragen. Ja. Und jeder Klasse gab es eine neue Mütze, ja.
Ja, nee, das meine ich gar nicht. Ich bin in den 50er Jahren in Frankreich in die Schule gegangen und da mussten wir immer einen grauen Kittel anziehen. Und ich dachte, das sei, damit wir nicht Tintenkleckse machen auf uns, was sicherlich auch ein Grund gewesen sein könnte, denn wir waren ja alle kleine Ferkel. Aber der wahre Grund, der dahinter steckte, war, man soll nicht durch seine Kleidung den anderen ausstechen können. Also dass derjenige, der reich ist und aus dem Elternhaus kommt, wo das überhaupt keine Rolle spielt, mit teuren Dingen kommt. Wenn Sie heute in die Schulen gucken, gerade in die Großstadtschulen, dann sind dort Kinder, die haben für 300 Mark die neue So-und-So-Jacke, die neuen So-und-So-Marken-Jeans.
Die teuren Turnschuhe.
So, das können sich natürlich nur sehr wenige leisten. Diejenigen, die sich nicht leisten können, werden entweder ausgegrenzt oder sozial gezwungen, sich das Geld zu leihen. Deswegen gibt es heute Kinder, die haben schon 1.000, 2.000 Mark Schulden. Oder aber sie klauen sich's. Und das führt dadurch, dass dieser Konsumrausch vorhanden ist, dieser Druck auf die Kinder, der ja von den Eltern kommt, das sind ja nicht die Kinder, die sich das ausgedacht haben, sondern wird von den Eltern auf diese Kinder projiziert. Das führt dazu, dass es da einen Sittenverfall gibt.
Wir leben nicht nur in einer Zeit der Rücksichtslosigkeit und des Egoismus, sondern auch in einer Zeit, in der sich wieder Millionen von Menschen mit alten Werten und mit ihren Ursprüngen und dem Lebenssinn beschäftigen. Dies zeigt sich unter anderem auch in der esoterischen Bücherwelle. Ist es nicht eher so, dass Herr Wickert hier rein subjektiv in seinem Buch lediglich nur die eine Seite der Medaille sieht? Seine Aussagen oder sein Buch erinnert mich an die Aussage eines griechischen Dichters, der sagte, dass die Welt und ihre Jugend aufgrund des Werteverfalls in Kürze dem Untergang geweiht sei. Und das war vor 2000 Jahren.
Das Thema ist ja älter als 2000 Jahre. Das ist mindestens 2500 Jahre alt. Da haben in China der alte Konfuzius über das Zeug nachgedacht, Platon, Aristoteles im alten Griechenland. Bei uns hingen die Leute noch in den Höhlen.
Hat der Anrufer aber nicht dennoch recht, wenn er sagt, der Werteverfall, der prognostiziert, hat aber nie richtig stattgefunden. Früher nicht.
Ist die Frage des Werteverfalls oder des Wertewandels. Werte wandeln sich ja auch. Ja. Ich glaube, dass die Werte irgendwo da sind, aber im System funktionieren sie nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt die Apokalypse vorhersagen, sondern ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wir müssen etwas tun, damit wieder ins rechte Lot alles gerückt wird. Ich möchte aber was zu dem Frage der Esoterik sagen. Wir sehen ja, dass gerade diese Fragen des sich Abhebens in irgendwelche Sphären zugenommen hat bei uns, dass also gerade auch die Sekten immer wieder Zulauf bekommen. Das ist eine Flucht aus der Vernunft in das Gefühl und das ist etwas ganz Gefährliches. Ich meine, wenn Sie diese Sache sehen, die da in Oklahoma jetzt passiert ist, wo offensichtlich Leute, die auch mit der Frage der Sekte dieser Davidianer zu tun haben, eine Bombe in die Stadt bringen und damit Hunderte von Menschen töten. Das hat ja mit Vernunft nichts zu tun, sondern das hat mit Hass zu tun, also mit einem der ganz schlimmen, niederen menschlichen Instinkte. Ich gehe davon aus, dass eine moderne, demokratische Gesellschaft von Vernunft regiert werden sollte. Der Mensch ist kein Vernunfttier, er ist natürlich ein Element, ein Lebewesen, das von unglaublich vielen Gefühlen geleitet wird. Aber er muss versuchen, die Vernunft mit ins Spiel zu bringen, um die Gefühle zu leiten und einzugrenzen. Es wäre fürchterlich, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die nur von Vernunft funktioniert, denn das wäre eine sehr kalte Gesellschaft. Aber die Vernunft, ein Kapitel heißt bei mir, Vernunft ist Utopie, die Vernunft sollte uns wenigstens helfen. Das heißt, die Einsicht. Einsicht ist etwas ganz, ganz Wichtiges bei Fragen der Ethik und der Werte in einer Gesellschaft. Einsicht deswegen, dass man die Einsicht hat, wie man sich richtig verhält.
Zwar wollte ich Herrn Wickert fragen, warum die Selbstreinigungskräfte der Medienanstalten dieser schlimmen Entwicklung, die er gerade geschildert hat, nicht stärker entgegenwirken, indem man also eine Konferenz von Privaten und von Öffentlich-Rechtlichen zusammenstellt, die also hier eine stärkere Selbstkontrolle für diese schlimmen Sendungen, die also im Fernsehen also permanent gezeigt werden, macht.
Sowas gibt es ja bis zu einem gewissen Grad.
Aber es funktioniert. Ich sage das ja auch in diesem Buch etwas ironisch. Wir brauchen auch ein Greenpeace for the Mind, denn Müll im Kopf ist auch Müll. Es gibt Bewegungen, dass man sagt, wir brauchen eine stärkere Kontrolle, sozusagen einen Medienverbraucherschutz. Heide Simonis ist da sehr weit voran. Der vergangene deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat einen großen Fernsehreport noch vor seinem Abschied herstellen lassen. Die Schwierigkeit ist die, in dem Moment, in dem es ums Geld geht, und da kommen wir wieder zu der Verbindung Geld auf der einen Seite und Verfall der Sitten auf der anderen Seite. In dem Moment, ums Geld geht, sind die Mächte natürlich unglaublich stark, die sich dafür einsetzen, die Freiheit des Marktes zu erhalten. Es geht ja gar nicht um die Freiheit der Meinung dabei. Und die Privaten haben natürlich ein sehr viel größeres Interesse daran, die Zuschauer zu locken, und zwar die jungen Zuschauer zu locken. Denen geht es ja nur um die jungen, kaufkräftigen Zuschauer, die noch auf Werbung reagieren. Wir alle Werbestrategen sagen ja, was über 40 ist, ist für die Werbung schon uninteressant. Und eine Sendung, die kann 10 Millionen Zuschauer haben, wenn davon aber 8 Millionen über 40-Jährige sind, interessiert sie die eigentlich gar nicht so sehr. Das sind unglaubliche Marktmechanismen. Ich bin ganz der Meinung des Anrufers, dass wir da eine stärkere Kontrolle brauchen. Übrigens hat in den öffentlich-rechtlichen Anstalten die Diskussion über die Frage, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, seit ein paar Jahren eingesetzt. Und es wird häufig bei uns in den Tagesthemen darüber diskutiert, über einzelne Einstellungen, ob wir die reinnehmen oder ob wir die nicht reinnehmen.
Aber es geht doch, Herr Wickert, und ich glaube, da stimmen Sie mir zu, um etwas noch Wichtigeres, nach meiner Einschätzung jedenfalls. Auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten gucken doch immer ängstlicher auf die Einschaltquoten. Und ich weiß nicht, ob das so ganz mit dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens übereinstimmt. Sollte nicht Qualität der eigentliche Maßstab sein und das Ziel, eben verschiedene Minderheiten in einer wirklich verantwortbaren Weise mit interessanten Sendungen zu bedienen?
Ja und nein. Das Fernsehen ist ein Massenmedium, und ein Massenmedium ist nicht ein Instrument, das nur Minderheiten bedient. Sie haben vollkommen recht, Qualität sollte der erste Maßstab sein. Und wenn Sie sich mal angucken, welches ist die meistgesehene Nachrichtensendung Deutschland? Die Tagesschau, die im letzten Jahr 1 Million Zuschauer dazu bekommen hat. Und das ist eine sehr nüchtern gemachte, also gar nicht reißerisch gemachte Nachrichtensendung. Das heißt, der Zuschauer weiß das schon zu schätzen. Warum sind die Tagesthemen so populär? Weil sie von der Qualität der Reportagen, der Korrespondenten her eine hervorragend gemachte Sendung sind. Das heißt, hier zeigt sich, dass die Öffentlich-Rechtlichen in dem Moment, in dem sie sehr seriös solche Geschichten machen, auch einen großen Zulauf haben. Die Sachen, für die die ARD und das ZDF bekannt sind, der Alte oder Tatort und sowas, sind die großen Renner in den Abenden, an denen sie laufen. Darauf muss man sich beschränken. Es ist richtig, dass bei uns auch Dinge laufen, die gar nicht so gut sind. Dann ist die Einschaltquote häufig deswegen nicht gut, weil das Produkt schlecht ist. Leider hat man aus den Programmen der ARD und des ZDF diese sehr schönen Dokumentationen und Feature immer mehr herausgenommen. Ich glaube, dass der Zuschauer diese Dokumentationen gerne sieht, wenn sie gut gemacht sind, wie wir jetzt wieder bei Ruges Serie sehen. Ein hervorragender Autor, der hat Einschaltquoten, die höher sind als Unterhaltungssendungen. Warum? Weil hier ein hervorragender Autor sehr gute Dinge dokumentarisch darstellt. Die Leute sagen, das interessiert uns enorm.
Geht dieser Werteverfall schon in der Schule los? Und zwar wird man nicht dort auch schon zur Cleverness erzogen und nicht zur Wahrung bestimmter Werte oder zur Erhaltung bestimmter Werte. An sich kommt in dieser Gesellschaft ja nur der Clevere, der also nicht mehr unbedingt der moralisch wertvollere ist, nach oben. Und das verstärkt sich doch innerhalb der letzten Jahre immens, mein Gefühl.
Deswegen heißt der Titel ja auch der Ehrliche ist der Dumme. Also man muss sagen, also der Clevere ist sozusagen dann derjenige, der weiterkommt. Es ist einiges dran an dem, was Sie sagen, aber das liegt, glaube ich, nicht an der direkten Erziehung der Lehrer, sondern das liegt dann an dem Umfeld. Das liegt an dem sozialen Druck der Schüler, die dann auch sagen, muss man weitermachen. Wissen Sie, es gibt ja so eine ganze Reihe von Dingen, wo man sich fragen muss, ist das im Sinn des Erfinders. Ich gehe jetzt mal weg von Ihrem Schulbeispiel, obwohl, vielleicht kann ich da noch eine kleine Geschichte beibringen, die ich ganz symptomatisch finde. Ich zitiere einen Comicstrip, der aus Amerika stammt. Da geht ein Erstklässler zu seiner Lehrerin und sagt, unterschreiben Sie mal diesen Vertrag. Und da sagt die Lehrerin, was steht denn da drin? Ja, da drin steht, dass Sie mir jeden Gehaltsausfall zahlen werden, den ich als Erwachsener haben werde, wegen schlechter Schulbildung. Dann sagt die Lehrerin, das liegt doch nur daran, dass du zu faul warst, wenn du nichts lernst. Dann geht er zurück an seinen Tisch, der Erstklässler, sagt, irgendjemand muss doch zahlen. Da steckt natürlich eine unglaubliche Wahrheit dahinter, nämlich, dass der Einzelne gar nicht mehr bereit ist, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, geschweige denn Verantwortung innerhalb einer Gesellschaft auch für andere. Und das ist aber etwas, wofür man erzogen werden muss, erstmal für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und dann auch bereit sein, Verantwortung zu anderen übernehmen.
Gibt es Länder in Europa, in denen dieser Werteverlust nicht vorhanden ist? Oder ob er Länder kennt, auch in der übrigen Welt, die seiner Meinung nach das Problem gelöst haben?
Ich glaube nicht, dass es Länder gibt, die das Problem gelöst haben, weil jede Gesellschaft sich in einem ständigen Wandel befindet. Das heißt, man kann mal in einem gesellschaftlichen Zustand sein, in dem man sagt, bei uns geht es im Augenblick besser, anderen geht es schlechter. In Asien wird interessanterweise der Werteverfall oder Wertewandel in den westlichen Nationen heftig diskutiert, weil in Asien, wo die sozialen Strukturen noch sehr viel stärker bestehen, wo auch sehr viel stärkerer sozialer Druck ausgeübt wird, denken Sie nur an Singapur, dort schaut man nach in den Westen und sagt, um Gottes Willen, hoffentlich wird es bei uns nicht so und wir müssen hier etwas tun, damit es bei uns nicht kommt. Ich will Ihnen aber sagen, dass ich eine Gemeinschaft kennengelernt habe, die mich unglaublich beeindruckt hat, weil bei denen eigentlich das Wertesystem funktioniert. Das sind die Hutterer. Die Hutterer sind eine Gruppe von, ich würde sagen, protestantischen Christen, die im 17. Jahrhundert ausgewandert sind in Richtung Osten, sich heute aber weitgehend in Kanada befinden. Das sind immerhin so um die 20.000, 30.000 Menschen, die in Dorfgemeinschaften leben und die sich nur nach der Bibel richten. Und das funktioniert. Gut, das sind kleine Einheiten, aber es ist wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert. Das sind keine von denen, die sagen, man darf keine Technik haben, sondern die haben auch ihre Traktoren und haben auch elektrisches Licht. Mhm. Aber die haben keine Arbeitslosigkeit, weil sie die Arbeit einfach aufteilen. Und wenn die Arbeit getan ist, hat man frei.
Man lässt sich das Modell natürlich nicht so auf eine moderne Industriegesellschaft übertragen. Ich wollte noch auf
was. Wir können aber lernen davon.
Wir können vielleicht etwas lernen davon, sehr richtig, ja. Ich denke, es ist modisch geworden, über die Last zu klagen, zu jammern, die uns der Staat aufbürdet. Und da geht es meistens ums Geld. Wir beklagen zurzeit, dass die Steuerlast wächst und dass wir Sonderabgaben zu leisten haben, Solidarität und was nicht immer sonst für benannte Ausgaben. Gut. Auf der anderen Seite taucht immer wieder auch beim Lesen Ihres Buches, für mich, vielleicht auch für andere Leser, die Frage auf, brauchen wir nicht mehr statt weniger Autorität? Angefangen in der Familie, angefangen auch gleich bei der Schule, mehr Autoritätsmöglichkeiten für den Lehrer, das von ihm als richtig erkannte auch wirklich umzusetzen und nicht zu sagen durchzusetzen. Schließlich auch mehr Autorität vom Staat, der seinen Bürgern eigentlich abgesehen vom Geld noch ein paar andere Gemeinschaftsleistungen abverlangen sollte. Es den Bürgern zumuten sollte, seht's doch mal ein, wir machen es ja nicht zur Bereicherung der Regierung, sondern für das Gemeinwesen.
Die Frage, was ist Autorität, ist dabei für mich das Ausschlaggebende. Okay. Denn in den 60er Jahren, da haben wir gesagt, also bloß alle Autoritäten weg. Damit waren aber gemeint Leute, die ein Amt hatten und dieses Amt einfach benutzten, um sozusagen das Gehorchen durchzusetzen. In einer Demokratie bedeutet Autorität jemand, der, nehmen wir mal ein anderes Wort, ein Vorbild ist und dem man glaubt, dem man traut.
Eine ausgewiesene Autorität.
Eine ausgewiesene Autorität durch ihr Handeln und durch das, was sie verkörpert. So, und das ist die Schwierigkeit, dass wir, glaube ich, einen Glaubwürdigkeitsverlust haben in der Politik. Wir müssten also wieder dazu kommen, dass der Bürger glaubt, ja, ich tue es, weil ich die Einsicht habe, das ist richtig, was von mir verlangt wird. Und wir erleben es ja wirklich, wir haben vorhin die Beispiele genommen, in dem Moment, in dem die Leute wissen, ich helfe ein paar Kindern in Sarajevo, bin ich bereit zu geben. Wissen Sie, es hat eine Einzelperson 5.000 Mark geschickt. Wahnsinnig viel Geld. Ist aber bereit, weil er sagt, hier rette ich jemand. In dem Moment, in dem ich Steuern abführe oder einen Solidaritätsbeitrag, dann weiß ich nicht mehr, warum ich es tue. Höre dann aber, Herr Kalbfuß, Sie haben das vorhin selber zitiert, die Diäten werden erhöht oder da ist wieder eine Brücke gebaut worden, die absolut sinnvoll ist. Und man kann in seinem täglichen Umfeld, man braucht ja nur durch die Orte zu gehen, sehen wieder, was da Verrücktes gebaut worden ist. Dann kommen da irgendwelche kleine Polder hin aus Beton oder Betonkästen, damit man da nicht parken kann. Da fragt man sich schon, warum muss das so viel Geld kosten? Und
von hinterher, unsinniger Rüstung ganz zu schweigen.
Von unsinniger Rüstung und, na hören Sie mal, und anderen falschen Entscheidungen. Kalkar hat 7 Milliarden Mark gebaut und wird jetzt wieder abgerissen oder wird jetzt verkauft. Können Sie kaufen, Kalkar. Da sagen Sie sich 7 Milliarden. Wie viele Menschen müssen wie lange arbeiten, um dieses Geld erstmal zusammenzukriegen? Das heißt, es gibt möglicherweise politische Entscheidungen, wo man sagt, müssen die überhaupt sein? Und in dem Moment, in dem man sieht, das wird so wahnsinnig viel Geld rausgeschmissen, dann sagt man, dazu will ich nicht beitragen. Also es gibt einen Glaubwürdigkeitsbruch zwischen der Politik und dem Bürger. Und den wiederherzustellen, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Sache.
Sind Frauen ehrlicher als Männer?
Okay, das wissen wir wahrscheinlich beide nicht so genau.
Wenn ich jetzt sage, nein, sie sind nicht ehrlicher, dann bin ich wieder ein schrecklicher Macho.
Man kann es nur falsch machen. Ja.
Ich glaube nicht, dass Frauen in Wirklichkeit anders denken als die Männer.
Vielleicht kommen wir der Fragebeantwortung ein bisschen näher, wenn ich erwähne, dass Sie öfters in Ihrem Buch auf die Ideale der Französischen Revolution zu sprechen kommen.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Brüderlichkeit auch übersetzt ins moderne Deutsch mit Solidarität. Und das sind ja eigentlich so konservative Werte, die aber eigentlich ihre Bedeutung nie verloren haben und gerade jetzt sie wieder gewinnen müssten. Von Solidarität war die Rede in unserem Gespräch, eben mit betroffen zu sein. Es ist ein albernes Wort, aber man weiß hoffentlich, was gemeint ist. Also gewissermaßen zu sehen, meine Hilfe ist dringend notwendig für jemanden, der Not leidet. Ob er jetzt im eigenen Land, in meiner Nachbarschaft sitzt oder irgendwo anders im Ausland, in der sogenannten dritten Welt, wie wir anmaßen sagen. Ja, aber wäre es nicht sinnvoll, stärker als bisher diese drei klassischen Werte wieder in den Vordergrund zu rücken und überzeugend auch den Bürgern abzuverlangen?
Ich bin der Meinung, dass das genau der Fall ist. Die Schwierigkeit, Herr Kalbfuß, ist, dass die Leute sagen, genauso wie Sie es gesagt haben, die seien altertümliche Werte, die sind moderne, progressive Werte. Freiheit ist etwas, wofür viele Menschen ihr Leben gelassen haben und immer wieder heute noch ihr Leben lassen. Gleichheit würden wir anders übersetzen heute. Wir würden nicht mehr Gleichheit sagen, sondern wir würden sagen, Gerechtigkeit ist der Begriff. Und Gerechtigkeit ist ein vielleicht sogar der erste Wert überhaupt, denn eine Gesellschaft kann nur dann gerecht sein, wenn sie auch frei ist. Und Brüderlichkeit, Sie nennen das Wort Solidarität, ich benutze das Wort Solidarität auch, ist ja eigentlich ein Wort, das durch den Sozialismus groß geworden ist. Er ist auch so missbraucht worden, dass man heute in den östlichen Bundesländern dieses Wort Solidarität überhaupt nicht mehr hören kann, weil die immer sagen, Solidarität der Arbeiterklasse, Solidarität mit dem Sowjetunion oder so, die können das Wort Solidarität nicht hören. Das, was hinter dem Wort Solidarität steckt, heißt ja, wir helfen den Schwachen. Die, die können, helfen denjenigen, die Hilfe brauchen. Da gibt es meines Erachtens einen Umdenkungsbedarf. Wir müssen die Begriffe neu definieren oder wir müssen uns wieder klar machen, was die Begriffe bedeuten. Solidarität heute besteht darin, dass viele Leute meinen, Solidarität ist, ich kriege alle 3 Jahre von der Gewerkschaft erkämpft eine Gehaltserhöhung. Solidarität ist, wenn ich die Steuern, die ich gezahlt habe, über Sozialamt oder über Subventionen oder was auch immer wieder zurückbekomme. Dieser Begriff, ja, ich habe doch einen Anspruch. Ich habe überhaupt keinen Anspruch. Das Geld, das ich in der Steuer oder als Abgabe zahle, dient ja eigentlich dazu, die Gemeinschaftsunternehmen zu finanzieren.
Ich wollte nochmal zurückkommen zu der Frage unserer Hörerin. Das wissen wir beide nicht so genau, ehrlicher oder nicht ehrlicher Frauen oder Männer. Yeah. Aber mir fällt ein anderes Beispiel ein. Auch durchs Fernsehen mir und Millionen anderen Menschen vermittelt, da kämpfen also vorwiegend Männer in Tschetschenien einen kaum sinnvoll zu erkennenden Krieg.
Und tolle Mütter fahren hin.
Das genau meine ich. Und da fahren also russische Frauen dorthin und sagen, das geht doch einfach nicht. Unsere Söhne werden ja totgeschossen. Das ist der Schlichter des Arguments des braven Soldaten Schweig. Sagt, ich gehe doch nicht an die Front, da wird er geschossen.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Aber das ist doch was Wunderbares.
Ja, und da muss ich sagen,
Würde nicht der Einfluss von Frauen, der vermehrte Einfluss von Frauen in der Politik vielleicht manche grotesken, aber so aus Männerhirnen stammenden Missstände vielleicht mal entblößen, entlarven?
Ja, und Frau Thatcher hat den Falklandkrieg abgeordnet.
So ist es.
Nicht?
Ja.
Also das ist eine Frau gewesen. Ja. Ich glaube, das liegt eher an den Strukturen. Die Mütter gehen die Söhne retten, weil sie außerhalb dieses Elements stehen. Krieg. In dem Moment, in dem die Frau in dieser Position ist, wie Frau Thatcher es ist und Premierministerin ist, dann bricht sie den Krieg vom Zaune, weil sie meint, ich muss das machen, aus irgendwelchen politischen Motiven. Sie war damals ja auch die Heldin in England, das war ja ihre Hochzeit, weil sie den Krieg gemacht hat. Auch sie war eine Frau. Jetzt kann man natürlich sagen, na, die hat männlich gedacht. Ich glaube, die hat in den Strukturen gedacht.
Ich hätte mal den Autor gern zu folgender Aussage gefragt, die mir mal ein Lehrer, wo ich noch so 11, 12 Jahre alt gewesen bin, damals schon gesagt hat. Die Kriminellsten, die er jemals kennenlernen wird auf der Welt, das sind die aus der Kirche und aus Politik. Und hat er mit dem gleichen Atemzug weiter gesagt, damit meine ich aber nicht den kleinen Pfarrer um die Ecke und auch nicht unbedingt den kleinen Bürgermeister um die Ecke.
Naja, das finde ich etwas gefährlich, wenn Lehrer so etwas sagen, weil sie damit alle die, die an höheren Positionen in der Politik sind, diffamieren. Und da möchte ich sagen, das ist falsch. Es gibt in der Politik genauso wie in der Wirtschaft, wie in der Kirche, wie im Journalismus, es gibt überall welche, man muss die nicht gleich kriminell nennen, aber die gibt es wahrscheinlich auch. Aber zu sagen, dass gerade in der Kirche und der Politik die krimineller seien als in der Schule oder wo auch immer, ist falsch. Sicherlich ist es so, dass in den Bereichen der Wirtschaft und in der Politik die Verführung größer sein kann, irgendetwas zu tun, was nicht koscher ist. In der Geschichte der Kirchen haben wir fürchterliche Sachen. Brauchen Sie nur mal zurückzugucken, wie stark die Kirche noch im Zweiten Weltkrieg, auch in dem Jugoslawien-Konflikt damals engagiert war auf der Seite der Ustascha.
Aber auch bei Franco, nicht?
Auch bei Franco. Also das ist gar keine Frage. Da hat sie sich mit der Macht verheiratet und trägt all die schrecklichen Dinge mit. Und Sie haben es vorhin in den Nachrichten vor dieser Sendung gehört, da ist nun ein Bischof ernannt worden in Lateinamerika, der gegen die Befreiungskirche ist. Das heißt, die Befreiungskirche ist diejenige, die sich auf die Seite des Volkes gestellt hat.
Der Armen vor allem.
Der Armen gestellt hat, der Unterdrückten. Und dafür sind auch, ich meine, Bischof Romero erschossen worden. Das heißt, er ist so weit gegangen, dass er sein Leben hergegeben hat für die Überzeugung, dass man für die Armen sich einsetzen muss. Und er ist von den Machthabern erschossen worden. So, jetzt ist die Kirche in Rom anders ausgerichtet und sie setzt einen Bischof ein, der sozusagen wieder mit der Macht paktiert.
Ist es nicht so, dass schon in der Familie Kinder für Ehrlichkeit irgendwo bestraft werden? Weil wenn sie zum Beispiel ein Vergehen zugeben, erfolgt ja meistens eine Strafe. Wenn sie aber standhaft beim Lügen bleiben, kommen sie ohne Strafe davon. Sollte da in der Richtung vielleicht nicht was geändert werden im Denken, im Erziehungsprozess?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie stellen. Die einfachen sind ja meistens die schwierigen Fragen. Das ist einem wahrscheinlich immer wieder passiert, dass man für Ehrlichkeit bestraft wird. Aber das sind so die kleinen Dinge. Ich glaube, man muss auch gleichzeitig Kindern beibringen, auf der einen Seite gibt es Strafen, auf der anderen Seite gibt es Belohnungen. Man muss sie zu Zivilcourage erziehen. Das steckt ja dahinter, dass man etwas tut, selbst wenn man bestraft wird dafür. Oder wenn die Gefahr droht, man würde bestraft. Das ist es ja. Das heißt, ich bin so überzeugt, dass ich das Richtige tue, wenn ich ehrlich bin, dass selbst eine Strafe weniger schlimm ist, als das ehrlich zu sein. Ich habe in einer Diskussion an der Magdeburger Universität die Frage gestellt bekommen, ja, aber wenn man reich ist oder wenn man sozial abgesichert ist, dann hat man es ja ganz einfach, ehrlich zu sein. Selbst wenn man rausfliegt, passiert einem nichts. Man kann weiterleben und sich sein Steak kaufen. Aber was ist denn, wenn ich um meinen Job fürchten muss und dann auf der Straße sitze und nichts habe? Dann sage ich, das ist die Schwierigkeit. Es gibt nicht eine Moral für Arme und für Reiche, sondern sie gilt für alle. Und man muss Entscheidungen treffen, die manchmal ganz schwierig sind und von denen man weiß, dass sie einen ganz negativ betreffen können. Aber man muss sie treffen, weil sie moralisch richtig sind. Und wir haben vor kurzem anlässlich des Gedenkens, das Ende 50 Jahre des letzten Krieges, einen Bericht gemacht über einen Deserteur, der im Zweiten Weltkrieg bei der Wehrmacht sich geweigert hat an eine Erschießung von Frauen und Kindern und Zivilpersonen am russischen Dorf teilzunehmen. Mhm. Der hat einfach gesagt, ich mache das nicht. Und damals, wissen Sie, auf Desertieren stand die Todesstrafe. Das heißt, der hätte damit rechnen müssen, dass er an die Wand gestellt und erschossen wird. Der hat nur, sage ich, Zuchthaus bekommen. Und der Erfolg ist, dass er dafür heute weniger Rente bekommt, weil die Zeit, die er im Zuchthaus gesessen hat, für seine ehrenwerte Entscheidung ihm abgezogen wird. Dagegen diejenigen, die geschossen haben, die kriegen die weiteren Kriegsjahre angerechnet bei der Rente. So absurd ist es. Aber dieser Mann ist für mich ein ganz großes Vorbild. Er wusste, es kommt eine fürchterliche Strafe auf mich zu, nämlich, dass ich vielleicht selber erschossen werde. Trotzdem erschieße ich andere Menschen nicht.
Meine Damen und Herren, drei Anrufer des heutigen Vormittags bekommen demnächst ein kostenloses Exemplar des neuen Buches von Ulrich Wickert zugeschickt. Heute Morgen sind es Hans Karrenbauer aus Mettlach, Bernhard Adam aus Gersheim und Irmhild Strewe aus Pforzheim.
Es ist in der Grundwertediskussion nicht wieder sinnvoll, von sogenannten Kardinaltugenden zu sprechen, wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß.
Finde ich wunderbar, dass Sie das sagen. Ich sitze nämlich gerade an einer Anthologie, die ich das Buch der Tugenden nennen werde. Mhm. Denn wie funktioniert eine Moral, eine Ethik? Sie funktioniert ja nur über Inhalte, über Werte, wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, über die wir gesprochen haben, und über ideale Tugenden. Bei Aristoteles gibt es die beste Definition für das, was eine Tugend ist. Sie ist nämlich das Verhalten zwischen zwei Extremen. Sie ist das richtige Maß zwischen zwei extremen Verhalten. Und es gibt eine sehr schöne Definition von Sartre, der gesagt hat, man muss in Freiheit das Maß des Verhaltens aussuchen, aber dann hat man auch die Verantwortung für das Verhalten. Wir würden heute diese alten Kardinaltugenden wahrscheinlich auch umdefinieren. Bei Ernst Jünger können Sie noch nachlesen, was Tapferkeit war. Das ist nämlich, wenn der Mann über das Schlachtfeld läuft. Heute würde ich sagen, Tapferkeit ist Zivilcourage. Tapferkeit ist, wenn man zu seiner ethischen Überzeugung steht, wenn man etwas macht, wenn man sagt hat, dies ist moralisch wichtig und es durchsetzt. Und zwar nicht nur wie in dem Beispiel, das ich gerade eben von dem sogenannten Deserteur gebracht habe, sondern im normalen Betriebsleben. Wissen Sie, ich hatte eine Einladung zur Hamburger Polizei vor kurzem, um dort über die Fragen der Werte und der Ethik in einer Gesellschaft zu sprechen. Da habe ich gesagt, Polizisten auf einem Revier müssen jeder für sich gucken, dass das Verhalten ethisch vertretbar ist. Und wenn Sie sehen, dass ein Polizist, sagen wir mal, Farbige schlägt und einsperrt und sich daran aufgeilt, dann muss der andere kommen und sagen, Junge, das kannst du nicht. Und zum Not muss er leider dann einen gemeinschaftlichen Druck auch mit den anderen Kollegen auf den ausüben, dass er es nicht tut. Das ist hier der Fall, dass das nicht geschieht. Und plötzlich steht einer von denen auf und aus dem bricht es heraus und erklärt, was da alles passiert. Und zwar ziemlich grässliche Geschichte. Man kann es inzwischen in den Zeitungen ja auch schon nachlesen. Und er sagt, wir wissen es alle und wir tun nichts dagegen. Da steht es doch so, dass jeder sagen muss, ich muss etwas dagegen tun.
Herr Wickert, nun genügt ja auch nicht eine noch so intelligente Beschreibung der auf vielen Feldern beklagenswerten Zustände bei uns. Im Fernsehen, in der Gesellschaft allgemein, in den Schulen, in den Familien und dergleichen. Und ich habe natürlich auch beim Lesen, mit Ihnen wahrscheinlich beim Schreiben damals, drüber nachgedacht. Eine Patentlösung fällt keinem wahrscheinlich ein. Aber ob nicht einer der Schlüsselbegriffe ist, ein viel stärkeres Gewicht zu legen auf das, was man Bildung nennt. Es wird in reichlichstem Maße Wissen vermittelt. Ich merke es an meinen Kindern, die haben in der Schule viel, viel mehr an Stoff gelernt, als ich jemals in mich einverleiben musste. Aber da fehlen oft die Zusammenhänge, das, was man eben Bildung nennt. Und Bildung könnte dazu führen, dass man auch zu einem anderen Selbstverständnis kommt, dass vielleicht wirklich vom Einzelnen ausgehend sich etwas ändert.
Wir müssen.
Und gerade daran wird gespart heutzutage. Und ja. Eltern gehen auf die Barrikaden, was ich ja positiv finde. Sie reklamieren mehr Unterricht, mehr Lehrer, gründlichere Ausbildung.
Möglicherweise auch eine andere Ausbildung. Auch Wir haben in den letzten Jahren unsere Ausbildung immer mehr darauf konzentriert, dass die Kinder gut im Wirtschaftsleben funktionieren. Also die lernen ja Dinge, wie Sie sagten, die ich überhaupt nicht mehr kapiere.
Ja. Man
mit in der Mathematik oder was auch immer. Aber sie werden überhaupt nicht zu Persönlichkeiten, die in dieser Gesellschaft leben, erzogen. Das ist ein ganz großer Mangel. Wir müssen eigentlich Kinder anders erziehen. Wir müssen sie nämlich zu Persönlichkeiten erziehen. Das, was da nachher kommt, das können sie auch noch in der Praxis lernen zum Teil. Wissen Sie, Sie sehen das doch auch in unseren Universitäten. Die erziehen die Kinder so lange, bis sie über 30 sind. In Frankreich sind sie mit 21, 22 Rechtsanwalt. Bei uns dauert es ewig. Genau, was Sie sagen, wir müssen versuchen, die Kinder auch schon, wenn sie klein sind, dazu zu erziehen, eine eigene Persönlichkeit zu sein und nicht eine im Wirtschaftsleben gut funktionierende Maschine.
Gibt es denn Aussichten, das zu erreichen?
Ich bin der Meinung, dass nur sich dann etwas ändert, wenn jeder was tut. Und zwar jeder kann etwas tun in diesem Bereich und muss etwas tun in dem Bereich. Das ist das Problem, dass häufig Leute sagen, ja, was kann ich denn tun? Das können auch nur Politiker tun. Nein, jeder kann etwas tun. Interessant ist, dass es Unternehmen gibt, die inzwischen schon Ethikunterricht bei der Lehrlingsausbildung haben. Mhm. Mercedes zum Beispiel. Und zwar sehr, sehr gute Ethikausbildung mit großen Konflikten, die dargestellt werden. Also jeder Unternehmer kann was tun. Jeder Familienvater, jede Frau kann etwas tun. Ich sage sogar, ganz egal, wo man sitzt, ob man der Drehbank ist, ob man Sekretärin ist, kann man etwas tun, indem man sein Maul aufmacht. Das ist ja das ganz Wichtige. Man darf nicht diejenigen, die cleveren sind, wie man so sagt, ne, die cleveren, die einfach so sagen, na, ich fummel mich mal durch. Man muss denen so ein bisschen sagen, Kinder, das ist vielleicht nicht ganz richtig.
Herr Wickert, ich hoffe mit Ihnen, dass Ihr Buchtitel, Der Ehrliche ist der Dumme, sich demnächst, wenn so erst in 10 Jahren sein sollte, sich von selbst widerlegt. Und dass es also nicht mehr bloß darum geht, den Verlust von Werten zu beklagen, sondern das Wiederfinden von alten und immer aktuellen Werten wieder zu begrüßen. Danke Ihnen, dass Sie in Hamburg an unserem Gespräch teilgenommen haben. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Mitüberlegen. Das Buch von Ulrich Wickert heißt Der Ehrliche ist der Dumme, über den Verlust der Werte, erschienen bei Hoffmann und Campe.